Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 3329, O du mein Österreich, Teil 1. Wir stecken mittendrin in der Außenpolitik des Dritten Reichs. Wie wir letzte Woche erfahren haben, wollte das neue Regime in den nächsten Monaten vor allem internationales Prestige dazu gewinnen, um dann aus dieser Position heraus die Abrüstungsverhandlungen in Genf und den Völkerbund zu torpedieren. Auf welchem Weg das Ansehen im Ausland vermehrt werden sollte, das schauen wir uns in der übernächsten Woche an. In dieser und der nächsten Folge kümmern wir uns erst einmal um ein Nachbarland von Deutschland. Denn während die Autokraten Neurath und Blomberg im Frühjahr 1933 bei den Genfer Verhandlungen den Elefanten im Porzellanladen spielten, versuchten die Nazis, die Braune Revolution ins Heimatland ihres Führers zu exportieren. Hier, in Österreich, gab es auch eine NSDAP. Und die österreichischen Nazis, die brannten darauf, es den Parteigenossen im deutschen Bruderstaat nachzumachen und die Macht in Wien zu ergreifen. Fangen wir aber zunächst einmal von vorn an. Was heißt hier eigentlich Österreich? Vor dem Ersten Weltkrieg war Österreich nämlich kein eigenständiger Staat, sondern ein relativ kleiner, aber sehr einflussreicher Teil eines riesigen Vielvölkerreichs gewesen. Der Doppelstaat Österreich-Ungarn hatte sich über große Teile von Südosteuropa erstreckt. Von den Alpen im Westen bis zum Schwarzen Meer im Osten, von der Mittelmeerküste im Süden bis zum Fluss Weichsel im Norden. Und dann war dieses Imperium unter dem Druck des Krieges und der nationalen Minderheiten, die politische Selbstbestimmung forderten, im Verlauf des Jahres 1918 wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Der regierende Kaiser Karl aus dem Hause Habsburg war ins Exil gegangen und sein Reich, 675.000 Quadratkilometer groß und bewohnt von rund 51 Millionen Menschen, war in zahlreiche Teilgebiete zerfallen. Diese Teilgebiete waren zwischen 1918 und 1919 entweder von den Nachbarstaaten geschluckt worden oder hatten ihre Unabhängigkeit erklärt. Zu den Nachfolgestaaten der Habsburger Monarchie gehörten das Königreich Jugoslawien, die Tschechoslowakische Republik, die Republik Ungarn, später wieder Königreich Ungarn und die Republik Österreich. In diesem jungen Staatswesen war die Nachkriegszeit äußerst turbulent. Der Krieg hatte einen hohen Blutzoll gefordert und die Wirtschaft ruiniert. Die Wirtschaft litt zudem darunter, dass die ehemaligen Reichsteile ökonomisch sehr eng miteinander verflochten gewesen waren. Die neuen Grenzen schnitten diese Verbindungen plötzlich ab. Auch die Nationalitätenkonflikte gingen weiter, denn nun lebten in jedem der Nachfolgestaaten Hunderttausende, ja Millionen von Menschen mit der, in Anführungszeichen, falschen Nationalität. Die Siegermächte des Ersten Weltkriegs hatten diese Situation letztlich sogar noch verschlimmert. Sie hatten sich das Selbstbestimmungsrecht der Völker auf die Fahnen geschrieben und deshalb die Zerschlagung Österreich-Ungarns gefördert. Aber in einem über Jahrhunderte gewachsenen Vielvölkerreich kann man nicht so einfach zusammenhängende Staatsgrenzen auf Basis ethnischer Zuschreibungen ziehen. Die verschiedenen Volksgruppen lebten munter durchmischt und bildeten einen riesigen Flickenteppich. Dass die Siegermächte bei den Friedensverhandlungen in Paris außerdem noch machtpolitische Ambitionen hatten, erschwerte die Lösung der ohnehin schon komplizierten Nationalitätenfrage noch weiter. Am Ende kamen Grenzen heraus, die kaum jemand im ehemaligen Österreich-Ungarn, kaum jemand in ganz Südosteuropa wirklich zufriedenstellte. In den 20er und 30er Jahren blieb die ganze Region ein Pulverfass, gefüllt mit gegenseitigen Gebietsansprüchen, Schuldzuweisungen und Rachegedanken. Aber dazu in späteren Folgen mehr. Die Republik Österreich wurde am 12. November 1918 als parlamentarische Demokratie gegründet. Anders als in Deutschland hatte das Staatsoberhaupt, der Bundespräsident, nur eine schwache verfassungsrechtliche Position. Er sollte bewusst kein Ersatzkaiser werden. Die Macht lag beim Nationalrat, dem Parlament, und der Bundesregierung. Bei der Staatsgründung hatten die beiden größten politischen Parteien des Landes zusammengearbeitet. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei, die SDAP, war, wie ihr Name bereits verrät, der politische Flügel der österreichischen Arbeiterbewegung. Es gab zwar auch eine kommunistische Partei, doch die war parlamentarisch quasi bedeutungslos. Die österreichische Arbeiterbewegung war also bei weitem nicht so tief gespalten wie die deutsche. Das gilt spannenderweise auch für das bürgerliche Lager. Das war in Deutschland ja auf eine Vielzahl von Parteien verteilt. In Österreich dominierte demgegenüber ganz klar eine einzige Partei, die Christlich-Soziale Partei oder abgekürzt CS. Die CS integrierte ganz unterschiedliche konservative Wählergruppen. Groß- und bildungsbürgerliche Schichten genauso wie kleinbürgerliche Handwerker und Ladenbesitzer, außerdem einen Teil der bäuerlichen Bevölkerung auf dem Land. Das Christlich im Namen der Partei war übrigens nicht konfessionsübergreifend, wie etwa heute bei der CDU oder der CSU. Die Christlich-Sozialen waren eine Partei des politischen Katholizismus und auf dieser Ebene in etwa vergleichbar mit der Deutschen Zentrumspartei. Folgerichtig kamen die wichtigsten Parteifunktionäre der CS in der Regel direkt aus dem Apparat der katholischen Kirche. Im Vergleich zu Deutschland war die parteipolitische Landschaft in Österreich ziemlich homogen. Bei den Wahlen auf Bundesebene gingen immer so zwischen 75% und 95% der Sitze im Nationalrat an nur zwei Parteien, eben die Sozialdemokraten und die Christlich-Sozialen. Eigentlich waren das also perfekte Voraussetzungen für politisch stabile Verhältnisse. Doch die Große Koalition hielt nur wenige Monate. Dann zerbrach das Bündnis an den politischen Gegensätzen der beiden Parteien. Und diese Gegensätze, die vertieften sich im Verlauf der Jahre immer weiter. Weil keine der beiden großen Parteien jemals eine absolute Mehrheit erreichte, spielte das sogenannte dritte Lager im Parlament das Zünglein an der Waage. Das dritte Lager, das war eine kleine Gruppe von Abgeordneten aus rechtsradikalen Parteien. Sie spielten über viele Jahre die Rolle eines Mehrheitsbeschaffers für die Konservativen von der CS, denen sie ja ideologisch näher standen als den Sozialdemokraten. Aufgrund dieser Pattsituation im Parlament kam es entsprechend oft zu Regierungswechseln. Zwischen 1920 und 1933 hatte Österreich fast ein Dutzend unterschiedlicher Bundeskanzler. Sie alle gehörten entweder der Christlich-Sozialen Partei an oder wurden von ihr unterstützt. Dabei kam es nicht selten vor, dass ein und derselbe Kanzler mehrmals amtierte. Spitzenreiter in dieser Hinsicht war Ignaz Seipel, von Haus aus Theologieprofessor und Priester. Er war insgesamt 5-mal Regierungschef. Er führte also 5 verschiedene Regierungen an. Klammerbemerkung, vielleicht hätte man es ja mal mit einer Bundeskanzlerin versuchen sollen. Im Nationalrat gab es immer rund ein Dutzend äußerst streitbarer und hochkompetenter Parlamentarierinnen. Darunter zum Beispiel die Frauenrechtlerin Adelheid Popp oder die Gewerkschafterin Amalie Seidel. Diese Frauen gehörten aber fast alle der SDAP an und die Sozialdemokraten, tja, die wurden eben systematisch von der Regierung ferngehalten. In engem Zusammenhang mit der politischen Instabilität der jungen Republik Österreich standen ethnische Konflikte und wirtschaftliche Probleme. Und die wiederum waren eine direkte Folge des Untergangs des Habsburgerreiches. 1918 wurde Österreich aus einem 51 Millionen Vielvölkerreich herausgelöst und zu einem Kleinstaat mit kaum 6,5 Millionen Einwohnern. Ein Teil der österreichischen Staatsangehörigen verstand sich jedoch nicht als Deutsch-Österreicher. Sie wollten lieber zu einem der Nachbarstaaten gehören. Umgekehrt lebten Millionen von Deutsch-Österreichern, also aus dem ehemaligen Habsburgerreich, jenseits der neuen Grenzen. Allein in der Tschechoslowakei waren es rund 3 Millionen Menschen. Das waren die sogenannten Sudetendeutschen. Die werden uns noch einige Male beschäftigen, denn auch im sogenannten Sudetenland waren die Nazis aktiv. Jetzt aber zurück zur Republik Österreich. Das Ende des Habsburgerreiches stellte auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine schwere Hypothek für die junge Demokratie dar. Wichtige Zentren der Industrie und vor allem der Landwirtschaft lagen plötzlich in anderen Ländern. Wien beispielsweise war existenziell von Lebensmittelimporten aus anderen Reichsteilen angewiesen gewesen. Nun musste die Versorgung der Donaumetropole völlig anders organisiert werden. Und das gelang mehr schlecht als recht. Insgesamt galt das auch für andere Wirtschaftszweige, die zum Teil eng verflochten gewesen waren mit Gebieten, die nach dem Krieg jenseits der Grenzen lagen. Es dürfte euch deshalb nicht verwundern, dass in den ersten Monaten und Jahren der Österreichischen Republik die meisten daran zweifelten, dass der neue Staat langfristig überlebensfähig war. Über die Grenzen der politischen Lager hinweg gab es deshalb den starken Wunsch, sich dem Deutschen Reich anzuschließen. Aber genau das hatten die Siegermächte des Ersten Weltkrieges in den Friedensverträgen ausdrücklich verboten. Und so blieb den Österreicherinnen und Österreichern nichts anderes übrig, als es alleine zu versuchen. Ökonomisch und politisch waren die Voraussetzungen dafür freilich alles andere als günstig. Auf Bundesebene waren die Sozialdemokraten, die immerhin rund 40% der Wähler repräsentierten, dauerhaft in die Opposition gedrängt. Nur in der mit Abstand größten Stadt der Republik, in Wien, gelang es den Sozialdemokraten dauerhaft, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das Rote Wien blieb eine einsame sozialdemokratische Festung. In allen anderen Bundesländern war die Christlich-Soziale Partei am Ruder. Und die Gräben zwischen Konservativen und Sozialdemokraten, die vertieften sich rasch und bald war das Land auch gesellschaftlich tief gespalten. Es gab ein rechtes und ein linkes Österreich. Und damit nicht genug. Beide Lager hielten die demokratische Verfassung von 1918 für nicht mehr als eine Übergangslösung, einen schlechten Kompromiss. Die Sozialdemokraten wollten zwar grundsätzlich die parlamentarische Demokratie beibehalten, die Verfassung aber zugleich um starke soziale Rechte erweitern. In ihren Zielen und Methoden waren die österreichischen Sozialdemokraten deutlich radikaler als ihre deutschen Brüder und Schwestern. Das war ein Grund dafür, dass die Kommunisten in der Alpenrepublik kaum Wahlerfolge erzielten. Auf der anderen Seite wisst ihr ja aus früheren Folgen, was bürgerliche Schichten davon halten, wenn man die Eigentumsfrage stellt. Sie reagieren, sagen wir mal freundlich, äußerst allergisch. Entsprechend schlossen die Sozialdemokraten in Österreich nicht aus, den Widerstand der Bourgeoisie, wie sie es nannten, mit den Mitteln der Diktatur zu brechen. Das war aber nur ein Notfallplan. Seine Voraussetzung war, dass eine sozialdemokratische Regierung auf legalem, also auf dem Wahlwege, an die Macht kam. Denn um mich zu wiederholen, grundsätzlich wollten die österreichischen Sozialdemokraten am parlamentarischen Mehrparteiensystem festhalten. Ganz anders sah das bei den Christlich-Sozialen aus. Hier träumten immer mehr Mitglieder der CS und einflussreiche Parteifunktionäre von einer Überwindung des angeblichen Parteienstaats. Sie wollten die Exekutive massiv stärken, politische Parteien verbieten, außer natürlich ihre eigene, und die österreichische Gesellschaft im autoritären Sinne umbauen. Ähnlich wie in Deutschland erhielten diese autokratischen Träumer plötzlich großen Aufwind, als Anfang der 30er Jahre die Weltwirtschaftskrise ausbrach. Dazu kommen wir aber noch im späteren Verlauf der Folge. Jetzt möchte ich euch die Familie E. aus Linz vorstellen. Sowohl die Familie E. wie auch Linz sind auf den ersten Blick nicht besonders repräsentativ für die Entwicklung in Österreich, die ich soeben geschildert habe. Schaut man dann aber genauer hin, sind sie es doch irgendwie. Die 100.000 Einwohnerstadt Linz in Oberösterreich wurde kaum von den politischen und ökonomischen Stürmen der Nachkriegsjahre getroffen. Das Stadtregiment befand sich fest in der Hand der Christlich-Sozialen Partei, die lokale Wirtschaft erwies sich als robust und dementsprechend blieb Linz eine politisch stabile und ökonomisch florierende Stadt. Das unterschied sie von praktisch allen anderen regionalen Zentren der jungen Republik. Die Familie E. wiederum war keine typische österreichische Familie. Erstens waren sie keine Katholiken, wie fast alle in Österreich, sondern Protestanten. Zweitens stammte die Familie E. ursprünglich gar nicht aus Linz, sondern aus Deutschland, genauer gesagt aus dem Bergischen Land. Das Familienoberhaupt Karl E. war im heutigen Wuppertal aufgewachsen und hatte mit seiner Frau und den Kindern zunächst in Solingen gelebt. Der Umzug ins weit, weit entfernte Linz kam zustande, weil er dort eine Stellung als kaufmännischer Direktor beim Elektrizitätswerk angeboten bekommen hatte. obwohl die Familie E. als Einwanderer und überdies noch als überzeugte Protestanten zunächst als völlig Fremde in die Stadt kamen, wurden sie bald heimisch. Familienoberhaupt Karl E. verstand es, soziale Kontakte in die städtischen Führungsschichten von Linz zu knüpfen. Und nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete er rasch ein zweites Mal und machte dabei aus seiner Sicht eine exzellente Partie. Seine neue Frau war eine österreichische Protestantin aus einer wohlhabenden Familie mit exzellenten Beziehungen in die Wiener Oberschicht. Nach dem Ersten Weltkrieg, die Familie lebte mittlerweile rund ein halbes Jahrzehnt in Linz, trat Karl E. von seinem Posten beim Elektrizitätswerk zurück. Er wollte sich selbstständig machen. Obwohl er großen Unternehmergeist bewies, liefen seine Geschäfte nicht immer gut. Aber er landete, egal was er machte, immer wieder auf den Füßen und so blieb seiner Familie der soziale Abstieg erspart, den viele andere Familien aus der Mittelschicht in Österreich wie in Deutschland erleben mussten. Diese anpackende Art pflegte das Familienoberhaupt auch im Umgang mit seinem ältesten Sohn Otto Adolf. Den nennen wir im Folgenden der Einfachheit halber bei seinem ersten Vornamen Otto. Otto, Jahrgang 1906, befand sich Anfang der 20er gerade in den letzten Zügen seiner Schulbildung, glänzte aber nicht gerade mit guten Noten. Der Vater nahm ihn deshalb von der Realschule herunter und steckte ihn stattdessen in eine Fachschule für Elektrotechnik. Doch auch hier war der Filius alles andere als fleißig. Nach 2 Jahren musste er die Schule ohne Abschluss verlassen. Aber sein alter Herr verzagte nicht. Der Junge musste wohl was Praktisches lernen. Also verschaffte Karl E. seinem Sohn verschiedene Jobs. Hier sammelte der Teenager erste Erfahrungen im Berufsleben. Über Kontakte seiner zweiten Frau brachte der Vater seinen Sohn schließlich bei der österreichischen Zweigstelle eines amerikanischen Ölkonzerns unter. Die Gefälligkeit lief ab, wie solche Gefälligkeiten immer ablaufen. Ein entfernter Cousin von Karls zweiter Ehefrau, ein gewisser Onkel Fritz, war mit dem Generaldirektor des Unternehmens befreundet. Also legte Onkel Fritz bei seinem Freund ein gutes Wort für Otto ein. Als der dann beim Vorstellungsgespräch in Wien erschien, sagte ihm der Personaler, er sei ja streng genommen noch viel zu jung für den Job, aber der Herr Generaldirektor habe Anweisung gegeben, ihn einzustellen. Und so wurde Otto E. im Alter von 19 Jahren zum wahrscheinlich jüngsten Außendienstmitarbeiter eines Multimillionen-Dollar-Konzerns. In seiner Tätigkeit als Außendienstler oder, wie man das damals so nannte, Handlungsreisender, zeigte der junge Otto erstmals Engagement und vor allem Talent. Er erhielt eine Grundausbildung in Verkaufstechniken und lernte die verschiedenen Arten von Erdöl, Kerosin und Benzin kennen. Dann gab ihm sein Arbeitgeber ein Motorrad und schickte ihn auf die Reise. In den folgenden Jahren fuhr Otto kreuz und quer durch das dünn besiedelte, aber weitläufige Oberösterreich. Hier verkaufte er nicht nur verschiedene Erdölprodukte, sondern erkundete auch Standorte für Tankstellen und organisierte Lieferungen. So lernte der junge Mann innerhalb kurzer Zeit das Einmaleins der Logistik, nämlich die Identifizierung und Bewertung von Transportknotenpunkten und die Aufstellung von Lieferplänen. Auch die bürokratische Seite seiner Tätigkeit erledigte Otto mit großer Verlässlichkeit. Unter der Woche war dafür ja keine Zeit, weil er durchs Land tourte. Aber wenn er für das Wochenende nach Linz zurückkehrte, setzte er sich jeden Samstagvormittag gewissenhaft an seinen Schreibtisch, um die angefallenen Büroarbeiten zu erledigen. Neben der Arbeit fand der aufstrebende Handlungsreisende auch noch Zeit für ein buntes Privatleben. Er war ein passionierter Reiter, liebte die Berge und den Motorsport. Er hatte zahlreiche Freunde und auch Freundinnen, mit denen er die Linzer Kaffeehäuser und vermutlich auch noch andere Etablissements frequentierte. Kurzum, während die Weltwirtschaftskrise überall soziale Existenzen bedrohte, ja massenhaft vernichtete, verlief das Leben dieses jungen Wahlösterreichers in geregelten, man möchte sagen, angenehmen Bahnen. Den Grundstein für seinen Erfolg, das gab Otto später freimütig, ja dankbar zu, hatte sein Vater Karl gelegt. Auch mit Blick auf Ottos politische Ansichten war es der Vater, der ihn prägte. Karl E. war zwar nicht politisch aktiv, aber ideologisch stramm rechts. Und damit war er im Linzer Bürgertum nicht allein. Als die Familie E. kurz vor dem Ersten Weltkrieg in die Stadt kam, regierte dort eine Clique aus deutschnationalen Politikern. Die deutschnationale Bewegung in Österreich-Ungarn wiederum wurde vor dem Weltkrieg maßgeblich von einem Politiker namens Georg Ritter von Schönerer geprägt. Schönerer sehnte sich danach, alle Deutschen in einem gemeinsamen Staat zusammenzuführen. Denn er glaubte, die Deutschen seien allen anderen Völkern biologisch überlegen. Deshalb lehnte Schönerer die Habsburger Dynastie ab und als überzeugter Protestant hasste er die katholische Kirche. Außerdem war er nicht nur ein Rassist, sondern auch ein radikaler Antisemit. Regelmäßig forderte er öffentlich die, Zitat, Beseitigung jüdischen Einflusses aus allen Sparten des öffentlichen Lebens. Ach ja, und außerdem war er noch ein ziemlich passionierter Okkultist. Falls ihr über die ziemlich widerliche, aber irgendwie auch total schräge Gedankenwelt dieses Herrn von Schönerer mehr erfahren wollt, dann hört doch mal in den Podcast Alle Zeit der Welt rein. Der widmet sich in einer eigenen Folge Schönerers Ansichten und Untaten. Den Link packe ich wie immer in die Shownotes. Otto E. kam also von Haus aus sehr früh mit rechtsradikalem Gedankengut in Kontakt. Das war jetzt aber leider nichts Besonderes. So erging es vielen Kindern von bürgerlichen Familien in jener Zeit, egal ob in Deutschland oder Österreich. Zumindest im Fall von Linz wurde diese Prägung durch den Schulbesuch noch weiter vertieft. Ein nicht geringer Teil der Schülerschaft vertrat offen deutschnationale Ansichten und schwärmte regelrecht für die Ideen Georg von Schönerers. Auch so mancher Lehrer hielt sich mit seiner deutschnationalen Gesinnung kein Stück zurück und beeinflusste seine Schützlinge schamlos. Diese ideologische Rechtslastigkeit im Linzer Schulsystem war übrigens kein neues Phänomen. Schon ein gewisser junger Adolf Hitler kam während seiner kurzen Zeit an der Realschule in Linz erstmals mit den Ideen von Georg von Schönerer in Kontakt. Später als Politiker integrierte er sie nahtlos in seine eigene rassistische und antisemitische Weltanschauung. Und der Geschichtslehrer, der damals Adolf Hitler besonders im deutschnationalen Sinne prägte, der war auch zur Zeit von Otto E. noch an der Schule und hat ihn auch unterrichtet. Was folgt aus all dem also? Otto E. wuchs offensichtlich in einem Umfeld auf, das durchsetzt war von rechtsradikalen Ideen und Werten. Und darum wundert sich jetzt vermutlich keiner von euch darüber, dass er schon in sehr jungen Jahren für entsprechende Organisationen aktiv war. Hervorzuheben ist hier die sogenannte Heimwehr. Ganz grob gesagt war dieser paramilitärische Verband das österreichische Äquivalent zum deutschen Stahlhelm. Auf dem Papier handelte es sich um eine Interessenvereinigung von Kriegsveteranen. In Wirklichkeit war es ein rechtsradikaler Kampfverband. Ähnlich wie im deutschen Stahlhelm trafen in der Heimwehr unterschiedliche politische Milieus aufeinander. Monarchisten, Deutschnationale und, pikanterweise, eben auch nicht selten Anhänger des politischen Katholizismus, also christlich-soziale Konservative. Diese verschiedenen Gruppen vertraten durchaus unterschiedliche Ansichten, vor allem in der Frage, ob Österreich ein eigenständiger Staat bleiben sollte oder sich Deutschland anschließen musste. Was sie aber vereinte, das waren der Hass auf die Kommunisten, der Hass auf die Sozialdemokraten und natürlich der Hass auf die Juden. Die Parteienherrschaft, sprich die parlamentarische Demokratie, lehnten sie ebenfalls mehrheitlich ab. In dieser Gesellschaft also von mehr oder weniger Gleichgesinnten erfuhr Otto E. seine politische Sozialisation. Er nahm an öffentlichen Aufzügen teil, lernte marschieren, salutieren und schießen. Viele Jahre lang war die Heimwehr sein politisches Zuhause. Doch Anfang der 30er Jahre begann sich das zu ändern, als eine rechtsradikale Konkurrenzorganisation in seinen Gesichtskreis trat, die überall in Österreich immer größeren Zulauf bekam. Die Rede ist vom österreichischen Ableger der NSDAP. Ganz genauso wie ihre Schwesterpartei in Deutschland fristete die österreichische NSDAP zunächst eine Existenz als eine rechtsradikale Splitterpartei unter vielen. Und selbst vom Aufschwung der Nazis in Deutschland im Zuge der Weltwirtschaftskrise spürten die österreichischen Parteigenossen zunächst nichts. Anders als in Deutschland gelang es ihnen nicht, sich als glaubwürdige Alternative zu den verschiedenen anderen Parteien des rechten Lagers aufzustellen. Das lag auch daran, dass die regionalen Parteiorganisationen über viele Jahre lang miteinander stritten, statt zusammenzuarbeiten. Formal war die österreichische NSDAP dem Führer Adolf Hitler und dem Braunen Haus in München unterstellt. Anfang der 30er Jahre gelang es den deutschen Nazis, einen der ihren in der Parteiführung der österreichischen Schwesterpartei zu installieren. Der neue starke Mann hieß Theodor Habicht und kam aus Hessen. Der 1898 geborene Habicht war ursprünglich aktiver Kommunist gewesen, dann aber Mitte der 20er Jahre auf die andere Seite des Hufeisens gesprungen. Wie alle Konvertiten gebärdete er sich besonders radikal und engagiert. Und da er vom Führer persönlich eingesetzt worden war, stieß er kaum auf Widerstand, als er den Alpennazis einen neuen Kurs aufschwang. Habicht brachte die NSDAP in Frontstellung gegen die Deutschnationalen und begann, ihnen von Wahl zu Wahl immer mehr Stimmen abzuluxen. Gegen die viel größere und stärkere Konkurrenz der Heimwehr setzte er auf eine Strategie des Teile und Herrsche. Die Heimwehrbewegung war wegen ihrer heterogenen Mitgliederstruktur ausgesprochen dezentral organisiert. Das heißt, die regionalen Gliederungen waren relativ unabhängig aufgestellt. Die Nazis verbündeten sich nun vor allem mit jenen Heimwehrverbänden, die stramm deutschnational gesinnt waren, und bekämpften diejenigen Verbände, die das nicht waren. Überdies kopierte Habicht die paramilitärische Strategie der deutschen Nazis und sorgte dafür, dass in vielen Städten die braunen Hemden der Sturmabteilung und nicht mehr die Uniformen der Heimwehr das Straßenbild prägten. Diese Strategien gingen auf. Bei Landtags- und Kommunalwahlen vervielfachten die Nazis ab 1931, 1932 ihre Stimmen. Und die Heimwehrbewegung verlor immer mehr Mitglieder an die braune Konkurrenz und deren paramilitärische Verbände SA und SS. Im Januar 1933 hatte die österreichische NSDAP schließlich schon mehr als 43.000 Mitglieder. Das waren 10% der wahlberechtigten Bevölkerung. Jetzt zeichnete sich eine Entwicklung ab, die ähnlich wie in Deutschland verlaufen könnte. Unser junger Wahlösterreicher Otto E. erlebte den Aufstieg der österreichischen NSDAP sozusagen hautnah mit. Am 1. April 1932 wurde Otto zum ersten Mal zu einer Veranstaltung der Nazis in Linz eingeladen. Zu diesem Zeitpunkt konsumierte er allerdings schon seit mehreren Jahren nationalsozialistische Printmedien, vor allem während er im Kaffeehaus saß. Merke, Kaffeehauskultur hat auch seine Schattenseiten. Otto E. las also bereits regelmäßig den Völkischen Beobachter, außerdem das lokale Naziblatt und weitere braune Publikationen. Auch das geschlossene Auftreten der Sturmabteilung auf den Straßen von Linz hatte ihn zuletzt beeindruckt. Als sich seine damalige Freundin abfällig über vorbeiziehende Braunhemden äußerte, entgegnete Otto: „Sie haben aber Ordnung und Disziplin und sie marschieren gut." Als die Einladung der Nazis im Hause E. eintrudelte, traf sie also schon einmal grundsätzlich das Interesse von Otto. Nun stammte die Einladung aber nicht von irgendjemanden, sondern von einem Linzer Naziführer persönlich. Und dieser Mann, Andreas Bolek, war wiederum ein alter Freund von Ottos Vater Karl. Er und Bolek kannten sich schon lange. Der Vater würde also überhaupt gar nichts dagegen haben, wenn sein Sohn eine Nazi-Veranstaltung unter Bolek besuchte. Was sprach auch eigentlich gegen einen Abend im Bierkeller? Wer hörte nicht gerne scharfe politische Reden und nahm sich dabei den ein oder anderen Krug zur Brust? Also ging Otto E. an diesem 1. April 1932 zu den Nazis. Auf der Veranstaltung traf er scheinbar zufällig den Sohn eines anderen alten Freundes seines Vaters. Dieser alte Freund war gebürtig aus Linz und hieß Hugo Kaltenbrunner. Kaltenbrunner war ein angesehener Rechtsanwalt und einer der führenden deutschnationalen Aktivisten in der Stadt. Die Kaltenbrunners und die Familie E. waren seit Jahren bekannt, ja befreundet. Die Söhne waren gemeinsam zur Schule gegangen. Und nun traf Otto also auf der Nazi-Veranstaltung ausgerechnet Hugos Sohn Ernst Kaltenbrunner. Wem der Name schon etwas sagt, ja, das ist der Ernst Kaltenbrunner. Alle anderen vertröste ich, denn auf diesen Nazi kommen wir leider noch sehr oft zu sprechen. Ernst Kaltenbrunner war wie sein Vater Jurist und von Jugendtagen an in rechten Kreisen hochaktiv gewesen. Ursprünglich hatte er sich bei der Heimwehr engagiert, doch seit letztem Jahr war er Mitglied der NSDAP. Jetzt trat Kaltenbrunner auf seinen alten Schulfreund zu und sprach ihn an. So zufällig, wie es schien, war die Begegnung in Wirklichkeit wohl nicht, denn Kaltenbrunner kam gleich zur Sache. Er blickte Otto an und sagte zu ihm: Du gehörst zu uns. Dann zog er ein Formular hervor und drückte es seinem Gegenüber in die Hand. Es war ein Antrag auf Mitgliedschaft in der NSDAP. Falls Otto zu diesem Zeitpunkt noch innere Widerstände hatte, dann vermutlich nicht wegen irgendwelcher politischen Differenzen, schon gar nicht in puncto Antisemitismus. Dafür waren die Schnittmengen zwischen Deutschnationalen und Nazis zu groß. Und mit dem braunen Gedankengut war er ja durch seinen Medienkonsum eng vertraut. Wenn überhaupt, dann hätte er Skrupel gehabt, seine bisherigen Kameraden bei der Heimwehr zu verlassen. Aber den gleichen Schritt von der Heimwehr zu den Nazis gingen ja überall im Land immer mehr Männer. Sein Freund Ernst war ihn gegangen. Die Heimwehr und ein eigenständiges Österreich waren die Vergangenheit, die Nazis und Deutschland die Zukunft. Ohne weiter zu zögern, füllte unser junger Wahlösterreicher den Antrag auf Mitgliedschaft in der Nazi-Partei aus. Als er damit fertig war, unterschrieb er ihn mit seinem vollen bürgerlichen Namen: Otto Adolf Eichmann. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 3329 von Deutschland 3345. Wie es weitergeht mit Adolf Eichmann und den Nazis in Österreich, das erfahrt ihr nächste Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt ihm so viele Sterne, wie ihr möchtet, auf der Plattform eurer Wahl. Teilt ihn in euren Social-Media-Accounts, redet zu Hause und auf der Arbeit darüber, im Unterricht, im Lehrerzimmer, auf dem Pausenhof. Ich würde mich freuen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.